Hallo. Herzlich willkommen. Bin ich auch irgendwie im Internet zu sehen jetzt? Genau. Dann auch da herzlich willkommen. Es klappt, glaube ich, im Moment nicht mit der Übertragung des Bildschirms. Ich versuche wenigstens zu erklären, was ich mache. Ich glaube, ich muss meinen Bart hier ein bisschen entfitzeln. Der kratzt so am Mikro. Machen wir es mal so. Ich will heute reden über Programmieren lernen ohne Rechner. Kurz zu mir, ich bin Promotionsstudent in Basel. Ich habe eigentlich Medienkulturwissenschaft studiert in Weimar und habe mich fokussiert auf digitale Kulturtechniken. Das heißt, ich komme eher aus der Kulturwissenschaft, bin hauptberuflich aber eher mit Technik befasst. Das heißt, ich bewege mich so ein bisschen zwischen den Stühlen und dadurch kommt auch dieses Thema. In meiner Doktorarbeit befasse ich mich ausgehend von einer Fernsehserie mit Programmieren lernen wirklich in den 1960er Jahren in Deutschland, sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland, mit einem Fokus auf Westdeutschland aber. Und das Thema, worüber ich jetzt spreche, ist so ein bisschen rausgefallen. Das hat sich sozusagen ergeben, da ich eben der Frage nachgegangen bin, wie lernte man eigentlich programmieren? Wir sind ja hier auf dem Vintage Computing Festival und sehen viele Rechner. Und das Retro-Computing ist oft ja sehr maschinenfokussiert. Also man hat sehr viel die Maschine im Auge, manchmal auch die Software, wenn man die wieder zum Laufen bekommt. Und ich möchte jetzt noch eine andere Komponente mit reinbringen, wirklich diese Praktik. Also was hat man wirklich getan? In den 60er Jahren gab es einen großen Bedarf schon an technischem Personal, vor allen Dingen in Bezug auf das Angebot. Also es war damals schon ein großes Thema, wo kriegen wir Programmierpersonal her? In Deutschland war die Situation so, dass es noch kein Informatikstudium gab. Das ist erst um 1970 von der Kultusministerkonferenz wirklich verabschiedet worden. Kurz darauf gab es dann die ersten Informatikstudenten und Studentinnen, aber vor allen Dingen Männer. In Amerika war ja alles ein bisschen vorgelagert, aber eine ähnliche Situation. Also in den 60er Jahren wurden die Dinge standardisiert. Und ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie hat man eigentlich Programmieren gelernt in einer Zeit, in der der Zugang zum Computer ja noch selten war. Also es gab zwar Rechenanlagen, aber es ist ja nicht so wie heute, dass man sich vor den Rechner gesetzt hat und programmiert hat. Und wir kennen Artefakte aus den Zeiten, also Lochkarten, wo man schon sehr viel auch zu geforscht hat. Ich glaube, ich mache hier mal die Tür ein bisschen, das Fenster ein bisschen zu. Auch hier sieht man schon sehr viel Praktiken, also diese Striche. Da gibt es auch Erklärungen dazu, was die bedeutet haben. Warum waren Striche auf diesen Lochkarten, damit man die wieder sortieren konnte? Wie hat die Größe der Boxen zum Beispiel die Programmlänge damals beeinflusst? Also man wollte gerne ein Programm in einer Box tragen und nicht in mehreren. Also interessante Praktiken. Das sind Dinge, die mich eben interessieren, die nicht so sehr wirklich in der Hardware drin sind, aber sich aus dem Alltag ergeben haben. Also der wirkliche Hands-on-Alltag hatte ja auch eine Bedeutung. Aber immer noch die Frage, wenn wir jetzt sagen, okay, das sind die Programme gewesen, wie sind die denn da raufgekommen? Wie hat man sich die gedacht? Und daran schließt sich natürlich auch die Frage an, wie hat man das gelernt? Was man sich eben vor Augen führen muss, ist, dass das Programmieren in den 60er Jahren zu großen Teilen ein wirklich auch noch handschriftlicher Prozess war. Also man hat wirklich geschrieben, Programmcode auf Papier, weil man sehr selten an einem Terminal saß, wenn es das denn überhaupt gab. Also viele Rechneranlagen in den 60er Jahren hatten noch kein Terminal, die kamen erst in den 60er Jahren, also haben sich verbreitet, es gab natürlich schon welche. Viel wurde über das Lochen von Datentypistinnen übernommen und also das hier sehen wir von einem Robotron. Ich versuche mal ein bisschen DDR-Geschichte mit einfließen zu lassen. Hier sehen wir ein Robotron, Programmblatt, wo eben Quelltext manuell eingeschrieben wurde. Jetzt wollen wir also dazu übergehen, wie hat man das Ganze gelehrt? Und im Mittelpunkt des Vortrags heute steht der Little Man Computer, den ich gleich erklären werde. Der Little Man Computer wurde am MIT entwickelt von Stuart Matnick. Stuart Matnick ist ein hochdekorierter Wissenschaftler auf verschiedenen Gebieten, Electrical Engineering, Computing Science, Management. Es gibt ja immer so diese Personen, wo man sich so die Vita durchliest und die ganzen Preise. Also ist einer davon. Und er hat unter anderem diesen Little Man Computer in den 60er Jahren, als er Student war, entwickelt. Am MIT. Das Interessante ist, dass er nie dazu eine wirkliche Veröffentlichung gemacht hat. Also bis heute wird er zitiert und wir werden sehen, er wird auch bis heute verwendet. Aber Metnick selbst hat das gar nicht veröffentlicht. Wir sehen hier so eine typische Quellenangabe, wenn man dazu jetzt also wirklich wissenschaftlich forscht, nach Quellen sucht, da sieht man dann immer so Quellenangaben, Unpublished Teaching Note oder so. Also das ist Tatsache, das ist Unterrichtsmaterial gewesen, aber bis heute aktuelles Unterrichtsmaterial. Eine Slide habe ich gerade übergangen, da gehe ich nochmal kurz zurück, weil die ganz schön ist. Die zeigt, wie hier in Deutschland die Ausbildungssituation war. Es gab sehr viele Fernlehrinstitute und einen großen, das lässt sich zeigen an Texten, Fernsehbeiträgen und Radiobeiträgen, eine teilweise skandalöse Situation mit Abzocke, würde man heute sagen. Also das ist ein Brief, der in einem Schwarzbuch über Fernlehrgänge abgedruckt wurde. Wir sehen hier also ein Brief, wo sich jemand beschwert, dass er eben hereingefallen ist auf dem Fernlehrgang. Es gab damals wirklich eine Abzocke, so wurde es damals auch genannt, mit Fernlehrgängen zum Programmieren in den 60er Jahren. Ja, also das ist interessant, finde ich, dass in den 60er Jahren auch Fernlehrgänge so ein Thema waren. Das war ein großer Boom damals. Und die waren natürlich papierbasiert. Und gerade im Programmierbereich, der eben noch nicht standardisiert war durch ein Informatikstudium, gab es eben diesen Bereich. Genau, das ist etwas, was dann auch bei mir in der Dissertation noch mehr im Vordergrund steht. Jetzt gehen wir aber zurück zu Stuart Metnick. Metnick also hat in den 60er Jahren einen Kurs geleitet am MIT, Programmieren. Es ging um eine Einführung ins Programmieren und die Von-Neumann-Architektur. Ich nehme an, ich muss die Von-Neumann-Architektur nicht groß erklären. Es geht um eine Computerarchitektur, in der der Programmspeicher und der Datenspeicher in einem Bereich waren. In den 60er Jahren war das ein wichtiges Unterrichtsthema, das eben neben der Von-Neumann-Architektur auch noch die Harvard-Architektur gab, die es auch heute noch gibt, wo Programmspeicher und Datenspeicher getrennt sind. Wir werden das nachher noch sehen, die Unterschiede und auch zwei verschiedene Beispiele dazu. Die wichtigste Quelle zum Little Man Computer ist dieses bunt betitelte Buch von Irv Engländer, das bis heute noch verlegt wird, das ist die fünfte Auflage. Engländer war ein Kommilitone von Metnick und hat ein Kapitel zum Little Man Computer. Also wenn man sozusagen so die Referenzquelle haben möchte, dann ist es die, weil es gibt sehr, sehr viele Versionen mittlerweile, weil der immer wieder zitiert wurde und auch verändert wurde. Aber wenn man so die Quelle haben will, dann ist es die, weil er bezieht sich auch persönlich darauf, referenziert auch auf seine persönliche Beziehung zu Metnick. Und also wenn da jemand zu forschen will, kann ich das sozusagen empfehlen als Einstiegspunkt. Jetzt erkläre ich kurz den Aufbau, also dieses Gedankenmodell. Im Mittelpunkt steht, dass wir jetzt versuchen, das Ganze nachzuempfinden und wir werden es nachspielen. Also wir werden jetzt sozusagen kurz selber so tun, als würden wir damit programmieren, um auch dieses Gefühl zu bekommen, zu programmieren in den 60er Jahren. Wie war das? Wie hat das funktioniert? Der Little Man Computer war gedacht als, es gibt einen geschlossenen Raum, in dessen Mitte ein Little Man ist, also eine kleine Person, die sozusagen die Computing Unit ist. Und die in einem Calculator Rechnung vornimmt. Dieser Calculator hat drei dezimale Ziffern, das ist wichtig. Diese drei dezimalen Ziffern werden uns jetzt die ganze Zeit begleiten. Und es gab 100 Postfächer. Es ist immer so ein bisschen schwierig, das ins Deutsche zu übersetzen, so Mailboxes, Postfächer, das ist zwar richtig, aber naja, wie das manchmal so ist mit so Computerbegriffen, ich werde es jetzt Postfächer nennen. Wir wissen es, im Englischen ist es Mailboxes. Es gibt 100 Postfächer, durchnummeriert von 0 bis 99, die jeweils drei dezimale Zahlen enthalten können. Dazu gibt es einen Instruction Counter, also einen Programmzähler, der Zahlen von 0 bis 99 aufnehmen kann, entsprechend der Anzahl der Postfächer. Es gibt einen, ich habe es übersetzt, in Posteingang und Postausgang, passend zum Paradigma. Und ein Reset-Knopf, der ist das Unspannendste, also mit dem es einfach zurückgesetzt wird. Wir einigen uns jetzt darauf, dass per Definition die Postfächer alle immer mit einer Null gefüllt sind, also wirklich der Zahlen Null. Ja, das ist ganz wichtig, wenn man programmiert, dass, also da gibt es nicht die Null sozusagen aus dem Programmieren, es gibt nicht das Nichts, sondern da ist einfach die Zahl 0 immer drin, solange es nicht überschrieben wurde. So, das ist der Little Man Computer und wir müssen jetzt vorstellen, wir sind im Unterricht, ich erkläre das Ganze jetzt da wir jetzt damit programmieren, ist es wichtig, dass man davon eine Vorstellung hat, weil wir jetzt diese Rolle übernehmen werden und wir diesen Computer jetzt gleich impersonieren werden. Der Little Man Computer wurde mit Opcodes programmiert und ich habe ganz passend zum Thema auch auf Papier die ausgedruckt, weil es vielleicht sinnvoll ist, wenn ich jetzt gleich weitergehe, dass Sie vielleicht nochmal kurz sozusagen gucken können, welche Opcodes wir verwenden. Das ist natürlich alles online einsehbar, aber wir stellen uns jetzt ja gerade so ein bisschen vor, dass wir in dieser Unterrichtssituation sind. Opcodes meint hier, es wurde programmiert mit den dreistelligen Programme. Vielen ganz unten ist ein Fehler, sehe ich gerade. Die Kaffeepause sollte 000 heißen natürlich. Also wir haben ja darüber geredet, es gibt dreistellige dezimale Zahlen und das sind die Programmierbefehle. Die erste Stelle gibt immer an, was der Befehl macht. Also das ist der eigentliche Befehl. Und die zweite und dritte Stelle ist jeweils die Option für den Befehl. Wir sehen, es sind eben sehr wenig Befehle, nicht mal 10. Es gibt einen Additionbefehl, Subtraktion, es gibt das Speichern, das Laden, drei Befehle zum Springen, sehr wichtig, um Turing vollständig zu werden. Es gibt noch Kopieren, Posteingang, Postausgang und einen Halt-Befehl, der auch Coffee Break hieß, passend zum Little Man. Ich habe eben schon erwähnt, der Little Man Computer ist Turing vollständig, also limitiert durch die 100 Postfächer ist er natürlich, aber theoretisch lässt sich damit jedes Problem programmieren, das programmierbar war, weil die Anzahl der Befehle und deren Komplexität oder Expressivität ausreicht dafür. Wir wollen jetzt ein erstes Beispiel programmieren, eine einfache Additionsaufgabe. Sie haben ja die Opcodes auch vor sich und ich werde jetzt da durchleiten. Also erstens, hier in der ersten Spalte sehen wir die Nummerierung der Postfächer. Das sind also die Postfächer, in denen die Opcodes abgelegt werden. Und danach sehen wir jeweils den Opcode. Sie haben ja vor sich diese Tabelle. Wir haben ja hier bei 901 haben wir stehen, kopiere Posteingang in Akku. Also wir stellen uns jetzt vor, wir haben einen Posteingang und da legen wir eine Zahl rein. Das ist ein interaktiver Vorgang. Und dann findet dieser Kopiervorgang statt, dass das Ganze in diesen Calculator reinkopiert wird. Also wir haben die Zahl 7 da meinetwegen reingelegt, sie wird jetzt darüber kopiert. Wir gehen zur nächsten Zeile, der Programmzähler geht eins hoch. Wir speichern die Zahl im Briefkasten 99, also 3 ist der Opcode für Speichern und wir speichern das jetzt einfach im Briefkasten 99, weil wir die einfach ausgesucht haben. Wir könnten es auch in einer anderen speichern. Als nächstes, wir lesen wieder eine Zahl und jetzt speichern wir die nicht, sondern wenden gleich eine Addition an, denn die Addition ist so definiert, dass sie die Zahl, die ich jetzt lade aus dem Briefkasten 99, direkt addiert auf die Zahl, die im Kalkulator, im Deutschen wird er auch Akkumulator genannt, addiert wird und dann dort gleich abgelegt wird. So, also haben wir einfach ein Additionsergebnis und jetzt legen wir das Ganze mit dem Befehl 902 in den Postausgang, so ist er einfach definiert, und beenden das Programm. Und wir haben unser erstes Additionsprogramm mit dem Little Man Computer durchgeführt. Wir sehen also, das waren jetzt 6 Zeilen Opcode. Es ist nicht intuitiv, aber es funktioniert. Also man kann Tatsache sich hinsetzen, wir müssen jetzt wieder vorstellen, wir sind in den 60er Jahren, man hat Papier, sehr wahrscheinlich einen Bleistift, weil man radieren musste. Also ein Bleistift spielt eine große Rolle damals beim Programmieren üben, weil man eben die Stellen immer wieder ausradiert hat. Es gibt nachher auch noch andere Papiercomputer, wo das empfohlen wurde. Ich drücke mal die falsche Taste zum Reaktivieren. Und was ist jetzt gerade passiert? Also wir haben eine erste Vorstellung davon, wie funktioniert ein Computer. Wir haben Befehle ausgeführt, wir sind zeilenweise durchgegangen, wir haben einen Programmcounter gehabt, wir haben mit, man würde es jetzt eher Register nennen oder eben mit Postfächern, Mailboxen hantiert. Tatsächlich merkt man, dass dieser Little-Man-Computer ganz gut geeignet ist, in diese Verständnis und Denkweise des Computers einzuführen. Wir werden nachher noch ein bisschen darauf eingehen, aber das Spannende hier ist eben auch, dass wir mit dem Little Man Computer jetzt gleichzeitig Daten und Programme in einem Bereich haben. Wir müssen vorsichtig sein, weil wenn wir hier in Zeile 99, also in Postfach 99 oder Briefkasten eine Zahl speichern, ist es gut, es ist weit hinten. Wir könnten natürlich theoretisch auch unseren Programmcode beeinflussen. Also es wäre auch möglich, unser eigenes Programm zu überschreiben mit dem Programmieren. Das ist gut, dass das möglich ist, weil das kann man natürlich theoretisch auch nutzen. Und gleichzeitig ist es auch gut, es zu lernen, dass man eben vorsichtig sein muss, wenn man mit dieser Art des Speichers hantiert. Dieses Programm ist relativ einfach. Hier gibt es keine Verzweigung, deswegen wollen wir es ein bisschen komplexer machen und noch eine Verzweigung reinmachen, da die eben natürlich wichtig ist, um wirklich Turing vollständig zu sein und wirklich jegliche Art von Programmierproblemen zu beheben. Dafür mache ich das Programm einfach nur ein bisschen komplexer. Ich mache eine endlose Addition. Mit endloser Addition ist gemeint, ich kann so lange Zahlen addieren, bis ich eine 0 eingebe und dann bricht er das Programm ab. Also das ist nicht viel mehr. Das sind auch nur, ich glaube, eine Zeile mehr als vorher. Genau, hier haben wir 6 Zeilen, jetzt haben wir 7 Zeilen. Also wir fangen wieder an, wir lesen aus dem Posteingang. Und jetzt kommt die Verzweigung. Wir springen, da steht XXX, da habe ich die Zeilennummer nicht drin. Wir springen zu, das wäre dann Zeile 6, falls der Akkumulator 0 ist. Wenn nicht, addieren wir die Zahl aus dem Briefkasten 99, den kennen wir schon von vorhin, mit der aktuellen Zahl und speichern das Ganze wieder im Briefkasten 99. Das funktioniert deswegen so gut, weil in Briefkasten 99 am Anfang auch eine 0 ist. Also deswegen kann ich gleich so loslegen und muss dann nicht vorher noch was initialisieren. Und dann springe ich wieder zurück. Gucke wieder, kriege ich eine 0. Wenn nicht, bekomme ich eine Zahl. Ich addiere die auf die 99, mache so weiter und loope da so durch, bis ich am Ende des Programmes angekommen bin. Das Wichtige hier sind eben die zwei Sprungbefehle, die jetzt dazugekommen sind. Das eine der Bedingungslose, der einfach immer wieder zurückspringt. Und das andere der mit der Bedingung ist, falls 0. Und in den Opcodes sehen Sie ja auch, dass es noch den gibt, falls eine positive Zahl ist zum Beispiel. Also das ist dann schon relativ mächtig. Theoretisch reicht für eine Turing-Vollständigkeit ein Sprungbefehl, der nur auf eine 0 reagiert. Da muss man eben komplexer programmieren im Gegenfall. Ja? Nee, es werden negative Zahlen unterstützt. Die mache ich jetzt in den Beispielen nicht. Die sind tatsächlich signiert, die dezimalen Zahlen. Also jede Mailbox, das ist in diesem Bild am Anfang, das ja das von Engländer ist, wird das nicht so gut dargestellt. Aber es gibt sozusagen immer noch eine Darstellungsweise, hat es ein Minus oder nicht. Es gibt Tatsache, also man kann von minus 99 bis plus 99. Genau. Das macht es, ich war auch erstaunt davon, weil ich lange Zeit auch davon ausging, dass er nur positive Zahlen unterstützt. Bis ich das gesehen habe, das macht es natürlich nochmal deutlich mächtiger, dass man damit rechnen kann. So, ich habe beim Vorbereiten des Vortrags gemerkt, als ich überlegt habe, wie ich das Ganze hier zeigen kann, habe ich mich darin wiedergefunden, dass ich versucht habe, mit einem iPad und iPhone und einem Stift irgendwie hinzukriegen, dass ich malen kann, um das so live vorzuführen. Und da hat es bei mir so einen Moment ausgelöst, ich gemerkt habe, eigentlich baue ich gerade eine Tafel nach. Also ich habe gemerkt, ich wollte eigentlich eine Tafel haben, um das vorzuführen. Das ist insofern interessant, da wir wieder jetzt bei den Praktiken sind des Programmierens. Der Little Man Computer ist auch wirklich sehr geeignet dafür, um auf Papier gemacht zu werden, also gerechnet zu werden, aber auch wirklich auf einer Tafel vorgeführt zu werden. Also das hier ist sehr steif, wie ich das jetzt gerade vorführe. Ich habe mir da noch ein Excel-Sheet gebaut und so. Das geht alles, aber damit zeigt man auch nicht richtig, wie es geht. Tatsächlich habe ich eben also beim didaktischen Aufarbeiten gemerkt, am liebsten hätte ich einfach auf einer Tafel rumgeschmiert, das Ganze durchgestrichen und so. Dafür ist er wirklich sehr, sehr geeignet. Und das ist natürlich auch eine Aussage über diese Didaktik, die in den 60er Jahren damit aufgearbeitet wurde. Die Opcodes, mit denen wir jetzt bis jetzt gearbeitet haben, haben den Nachteil, dass sie sehr nichtssagend sind. Also man muss wirklich sich das Ganze merken. Es ist nicht so viel, aber 901 und 4XX, wobei 4 ist nicht definiert hier, und 5 ist nicht schön. Und deswegen gibt es auch eine Assembler-Sprache für den Little-Man-Computer. Die ist auch mit auf dem Blatt mit drauf, die eben das Ganze in Assembler-Mnemonics nochmal übersetzt, womit wir letzten Endes die gleichen Programme schreiben, aber in einer verständlicheren, expressiveren Sprache. Wir werden uns gleich das Ganze anschauen. Die Begriffe, die man hier sieht, man merkt, dass sie gut zu merken sind, also Add, Sub, Break, Zero, Break, Positive und so weiter. Damit lässt sich ganz gut arbeiten. Und wir schauen uns die endlose Addition, die wir eben hatten, einfach nochmal in Assembler an. Also wie würde ich das Ganze in Assembler notieren? Man sieht, es sieht jetzt alles ein bisschen einfacher aus. Also Int für Input, Break if Zero, dann springe zur 6. Wenn nicht, dann addiere mit der 99, speichere in der 99 Output, also gibt das Ganze aus und dann springe wieder zu Briefkasten 00. So, das ist Tatsache einfacher, damit zu arbeiten. Das Interessante ist, wenn wir hier eine Assembler-Sprache haben, gibt es eine weitere Komponente im Little Man Computer, dass wir nun auch das Kompilieren üben können. Also wir können jetzt das Programm, da wir ja Menschen sind, wir können es direkt ausführen, wenn wir wollen. Tatsache geht es sogar einfacher, finde ich, als diese Opcodes auszuführen, die man sich ja dann doch versprachlicht, während man die ausführt. Aber didaktisch im Unterricht haben wir jetzt plötzlich eine Assembler-Sprache und können sagen, so, und jetzt wird das erstmal in die Opcodes umgesetzt. Das ist also auch schön, dass wir hier zwischen zwei Sprachkomponenten hin und her arbeiten können und sagen können, okay, das eine ist wirklich die Maschinensprache des Little Man Computer, das ist die Assembly-Sprache, hier gibt es eine 1-zu-1-Korrelation und dann kann man hier hin und her arbeiten. Wir werden jetzt uns das Ganze gleich mal in einem Simulator angucken. Dazu noch, es gibt noch eine weitere Abstraktionsebene des Assemblers, die dann mit Labels arbeitet. Das macht das Ganze dann angenehm, weil das mit den Zeilennummern ist nicht so richtig schön, mit den Null und so weiter. Und deswegen gibt es hier das Ganze dann labelbasiert. Da findet man in der ersten Spalte Label, die ich einfach vergebe. Dann vergebe ich das Label Start. Das heißt also, das ist kein offizielles, das habe ich einfach gewählt. Dann gibt es ein Label End und das damit lässt sich relativ einfach arbeiten. Also wenn ich irgendwo hinspringe, kann ich jetzt halt zu Labeln springen und muss nicht mehr mit den Zeilennummern arbeiten. Das ist natürlich schön, wenn ich meine Zeile einfüge in meinem Programmcode, muss ich nicht alles umschreiben, was Zahlen hat. Spannend ist das hier unten. Man kann auch für die Datenspeicherlabel vergeben. Das ist Tatsache sehr schön. Also auch da muss ich mir nicht mehr merken, ich will in Speicherzelle 99 was ablegen, sondern ich habe hier einfach eine Variable x definiert mit 0 und kann dann eben immer mit x arbeiten. So, jetzt werden wir uns mal einen Simulator anschauen. Ich hoffe, der ist gut zu sehen. Glaube aber schon. Ja, ist relativ groß. Ich nehme jetzt genau den Programmcode, den ich eben gezeigt habe. Also ich habe den jetzt hier reinkopiert. Das müsste genau der sein, den wir gesehen haben. Wir sehen jetzt hier einen sehr, sehr typischen Little Man Computer Simulator, von denen es Dutzende, wenn nicht Hunderte gibt. Also ich bin mir wirklich unsicher. Man findet wirklich viel dazu. Und ich glaube, die Erklärung ist klar. Es ist halt wirklich einfach überschaubar. Also ich bin zum Beispiel kein Programmierer, aber ich arbeite sehr viel mit Shells. Ich würde das auch in einer Bash-Shell auf der Konsole nachbauen können, so einen Compiler. Ja, das ist irgendwie verständlich, es ist sehr, sehr beschränkt. Und deswegen findet man in den verschiedensten Sprachen Simulatoren. Wir sehen hier rechts, ist eigentlich auch klar, die Mailboxen, noch ein paar weitere Angaben. Jetzt machen wir einfach mal hier Compile. Das ist ganz schön. Jetzt sehen wir also rechts, wie das Ganze in die Opcodes umgesetzt wurde. Also Input 901, Break 0. Es gibt hier Tatsache einen Bug in dem Compiler. Hier sind die Zeilennummern falsch. Das müsste nämlich bei 0 natürlich anfangen. Aber das Spannende ist, dieser Simulator ist 2 Tage alt. Also den habe ich wirklich vor 2 Tagen gefunden während der Vorbereitung. Den hat ein Student aus Hongkong entwickelt. Ich habe schon eine Fehlermeldung hingeschickt, der hat schon reagiert. Das zeigt aber auch, wie aktiv das Thema wirklich ist. Also es wird sich immer noch damit beschäftigt. Aktueller als 2 Tage, glaube ich, musste ich dafür nicht heranziehen. Und jetzt führen wir das Ganze mal aus. Wir geben mal ein 12, 13, wir sehen jetzt hier unten, das sieht man hier nicht, man sieht gar nicht den ganzen Bildschirm hier, das ist ja nicht schön. So, da sehen wir die 12 unten, ne, weil er gibt die ja sofort immer aus in unserem Programmcode. Jetzt gebe ich eine 13 und erwarte also, dass da unten eine 25 kommt. Er springt wieder da oben, ich mache mal noch eine 5 rein. Jetzt haben wir eine 30 und wenn ich jetzt 0 angebe, dann müsste er zum Endpunkt springen und jetzt ist das Programm beendet. Also was haben wir gesehen? Wir haben nochmal gesehen, wirklich wie der Programmcode von einem Simulator ausgeführt wird. Das ist natürlich interessant, dass das Ganze jetzt simuliert wird, weil didaktisch ist der eigentliche Ansatzpunkt ja, dass man das wirklich selber ausgeführt hat. Das heißt, der verschiebt sich auch ein bisschen das, was der Little Man Computer heutzutage leistet, dass er eben auch die Einführung ins Interpretieren von Programmzeilen, ins Schreiben von Compilern bietet. Er wird aber auch didaktisch immer noch eingesetzt mit diesem Programmieren auf Papier. Didaktisch läuft das dann so, dass in der Regel den Studenten und Studentinnen Aufgaben gestellt werden. Also die werden halt eingeführt in das Thema, kriegen ein paar Programmbeispiele und dann gibt es einfach Aufgaben. Schreibe ein Divisionsprogramm, schreibe einen Bootloader, da wird es dann schon spannend. Also man kann Tatsache mit etwas Überlegungen schon auch komplexere Aufgaben machen oder kleine Spiele, kleine Zahlenspiele, die irgendwie interaktiv dann mit dem Little Man Computer gemacht werden. Ja? Unter Time, Cycle Time, hier, da steht 100 Millisekunden. In der Speicherzelle. Ach so, hier. Die 800 hier. Ja, genau. Tatsache, ich habe hier, als ich das Programm geschrieben habe, ist mir nochmal bewusst geworden, es gibt verschiedene Sprachversionen. Vom Little Man Computer. Deswegen sieht man hier auf der Liste der Minomics schon, dass ich mehrere aufgeführt habe. Und ich hatte bei den Simulatoren, ich habe mehrere Simulatoren durchprobiert, die teilweise verschieden formulierte Minomics nehmen und hatte mir in einem beholfen, einfach Break if positive zu nehmen. Das funktioniert hier, solange ich, wie ich eben, einfach mit positiven Zahlen addiere. Ich müsste aber eigentlich nehmen BRA, den wir hier unter 6 haben. Genau, das ist richtig. Das heißt, sobald ich hier eine negative Zahl eingebe, würde nicht mehr das passieren, was ich erwarte. Solange ich mit positiven Zahlen rechne, funktioniert das. Genau, das ist, also, also steht BAP, das heißt, es funktioniert, das ist korrekt, aber man könnte jetzt kritisieren, was ist denn, wenn ich da jetzt eine negative Zahl eingebe, würde ich jetzt sagen, okay, das war nicht die Aufgabe, aber Tatsache wäre das Programm dann, in dem Fall wäre, würde es nicht erwartungsgemäß funktionieren, genau. Genau, aber das ist wichtig, deswegen habe ich auch am Anfang auf diese Quelle Engländer verwiesen, weil wenn man sich mit dem Little Man Computer beschäftigt, muss man gucken, welche Version der Sprachimplementation man eigentlich verwendet oder auch nicht. Also man kann natürlich auch einfach das Ganze als Paradigma benutzen, es wird auch oft als Paradigma bezeichnet, einfach sagen, ich nehme diese Denkweise und ich kann mir natürlich auch einfach weitere Befehle ausdenken oder weglassen, um es einfacher oder schwieriger zu machen. So, wir gehen mal zurück. Zur Präsentation. Ups. Na. Gleich habe ich es. Vollbildmodell. So. Genau, das hier wollte noch den Credit geben, also das ist der 2 Tage alte Simulator. Einer von vielen aber, ja, das muss man auch sagen, aber er funktioniert ganz gut im Browser. Es gibt auch welche, die dann so ganz langsam zeigen, wo so die Daten langfließen und dann kann man das so nachvollziehen. Das war mir aber ein bisschen zu viel des Guten für einen Vortrag. Gehen wir weiter. Wir verlassen jetzt das Thema Littleman Computer. Ich glaube, ich konnte ganz gut es mir erklären, wie hat der funktioniert, wie war die Denkweise. Man merkt, man kommt damit ins Assembler-Programmieren rein. Ich habe es probiert mit Menschen, die noch nichts viel mit Programmieren oder gar nichts zu tun hatten. Und es gelingt. Also Tatsache haben die danach eine Vorstellung davon, wie Assembler-Programmierung funktioniert. Nach einer halben Stunde. Also das finde ich erstaunlich. Interessant ist aber eben, dass der ja irgendwie nur ein Konzept war. Und die Frage ist, was gab es da noch? Und es gab noch andere. Ein berühmter Papiercomputer wurde an den Bell Labs entwickelt, auch in den 60er Jahren, relativ kurze Zeit später. Dazu muss man sagen, dass die Bell Labs in den 60er Jahren und frühen 70er Jahren tolle Educational Kits rausgebracht haben. Also deswegen habe ich die hier nur noch mal kurz gezeigt, damit man das so einordnen kann, wo der sozusagen dazugehörte, in welche Reihe. Also wir sehen hier so a Speech Synthesis Kit, Crystal and Light, und das ist wirklich toll, kann man sich auch online noch mal angucken. Also sie haben einfach so schöne Elektronik-Kits. Ich finde das auch immer wieder spannend, wenn man sich anschaut, was heute an Arduino und so weiter rauskommt. Und man ja auch stolz ist darauf, was da so an neuen Lehrmitteln ist. Und in den 60er Jahren gab es das aber auch. Ja? Und die Begleitmaterialien waren wirklich erstaunlich detailliert. Da wurde sehr viel technisches Wissen vermittelt. In diesem Zug wurde auch ein Papiercomputer entwickelt an den Bell Labs. Und der hieß Cardiac. Cardiac ist eine Abkürzung für A Cardboard Illustrative Aid to Computing. Und wir sehen schon am ersten Blick, das sieht irgendwie ähnlich aus, so, weil wir sehen auf der rechten Seite 100 Postfächer. Wir sehen hier verschiebbare Teile. Wenn man das jetzt etwas genauer sehen würde, würde man hier sehen, hier gibt es auch Opcodes und die Befehle, die dort benutzt werden, sind sehr, sehr ähnlich. Also auch Addition, Subtraktion, Jump. Das Spannende ist, hier konnte man eben manuell Daten eintragen, die man dann wieder wegradieren sollte. Und wenn man hier zum Beispiel den Opcode-Schieber verschoben hat, dann hat er hier gezeigt, was für ein Befehl gerade ausgeführt wird. Also er hat wirklich mit englischen Worten das Ganze beschrieben und teilweise durch diese Pfeile hier, die dann verschwanden oder da waren, geholfen, dass man wusste, was man zu tun hat. Letzten Endes war das nicht wirklich was anderes als der Littleman-Computer, aber natürlich erstmal attraktiver im Aussehen. Das Ganze wurde vermarktet im großen Stil in so Klassensätzen und dazu gab es Videos, wir sind in den 60er Jahren, Lehrvideos, die dazu gab. Man kann einige davon, also das Wichtigste kann man sogar noch sehen auf YouTube. Das ist ein halbstündiges Video mit dem Titel Können Computer denken? Typisches 60er Jahre Thema für Education. Und es gab Overhead-Folien dafür, noch für den Unterricht, wo das Ganze erklärt wurde und im Gegensatz zum Littleman-Computer auch ein wirkliches Handbuch. Und das Handbuch hat eben einerseits erstmal diesen Cardiac erklärt, hat aber auch dann Programme eben gezeigt und Aufgaben gestellt, weil darum ging es immer wieder. Also eben Programmieraufgaben, löse diese Aufgabe, löse jene Aufgabe. Ich glaube, es hatte so, ich muss jetzt schätzen, 40, 50 Seiten. Also damit konnte man auch im Selbststudium sich wirklich hinsetzen und das Ganze zu Hause machen. Historisch gibt es retrospektiv einen sehr großen Unterschied zwischen dem Littleman-Computer und dem Cardiac und noch folgenden, die wir noch sehen werden. Diese Cardboard-Computer, wie man sie vielleicht eher nennen sollte, weil sie wirklich ja auch aus Pappe waren, sie waren nicht nur Paper, sondern wirklich Pappe, waren sehr schön, sind auch wirklich schöne Artefakte, wenn man die sich heute noch anschaut, scheinen auch didaktisch erstmal gut zu sein, aber die haben die Zeit nicht überlebt, interessanterweise. Der Littleman-Computer, der nur eine Theorie war, etwas, was ich erzählen kann und auf Papier aufmalen kann, den gibt es bis heute in vielen, vielen Simulatoren. Zum Cardiac gibt es auch Simulatoren, aber es ist viel, viel weniger. Also das findet viel weniger in der Lehre statt, weil das ja eben auch dadurch altert, weil es ein Artefakt war. Also das ist eben etwas, was man angefasst hat und dann war das irgendwie weg. Eigentlich könnte man auch den Cardiac genauso erklären wie den Littleman-Computer, aber der ist der, der das Ganze sozusagen überstanden hat, historisch. Hier sehen wir noch ein Beispielprogramm für den Cardiac, einfach nur um zu zeigen, wie ähnlich das Ganze ist. Also wir sehen hier auch Adressen, die zweistellig sind. Wir sehen Opcodes, dreistellige, und sehen, dass die einfach ähnlich funktionieren. Das ist jetzt etwas anders in der Notation, aber letzten Endes sehen wir, das funktioniert ähnlich. Und man kann sich historisch auch fragen, was da, sagen wir mal, für einen Wissenstransfer damals stattgefunden hat. Das Littleman Computer MIT, 2-3 Jahre später, kommt an den Bell Labs was raus, was sehr, sehr, sehr ähnlich aussieht, aber sozusagen aufbereitet ist. Es gibt da keine direkte Quellenverweis, aber immer wieder die Vermutung, naja, das wurde wahrscheinlich exportiert oder importiert an den Bell Labs. Genau, und hier noch ein Beispiel nochmal aus dem Lehrbuch, um zu zeigen, wie komplex das dann wird. Hier sehen wir ein NIM-Game. NIM ist so ein berühmtes Streichholzspiel, das in den 60er Jahren eine sehr große Rolle gespielt hat in dem Programmierunterricht, weil das sich sehr gut programmieren lässt, weil das Streichholzspiel ja schon binär quasi ist, ja, also mit wegnehmen, das findet man immer wieder. Und hier sehen wir aber schon, das ist nur ein Teil des Programms, hier wird es dann schon komplex. Also das ist jetzt schon wirklich fortgeschrittenes Programmieren. Das könnte ich nicht mehr in einer halben Stunde erklären. Und ich brauche selber auch Zeit, um mich dann da einzuarbeiten. Aber das war eben möglich und das war auch didaktisch der Anspruch von diesen Papiercomputern. Hier sehen wir noch einen anderen Papiercomputer, auch schön mit der 70er-Jahre-Ästhetik, die es dann damals gab, der Instruct-to-Paper-Computer, der von einem Lehrer entwickelt wurde. Ich glaube, das war das Einzige, was er veröffentlicht hat. Das war auch wieder so ein Cardboard-Computer, ein sehr, sehr komplexes Handbuch auch dazu, auch wieder mit vielen interessanten Programmierprojekten. Und dann kommen wir zu dem wichtigsten deutschen Beispiel. Das ist das, wenn ich über Papiercomputer rede, wo man sagen, ah, kennen Sie den WDR-Computer? Ja, natürlich kenne ich den WDR-Computer, aber mir war es eben sehr, sehr wichtig, diese Vorläufer zu zeigen. Also der WDR-Know-How-Computer entstammt aus dem Umfeld der berühmten WDR-Computershow. Die hieß ja in den Anfang der 80er noch Know-How-Computer. Know-How, ich weiß gar nicht mehr, wie genau hieß sie, weil es hieß sie damals noch anders. Sie wurde erst 88 umbenannt. Und da ist als Beilage in einem Computermagazin der Know-How-Computer erschienen. Das Besondere an dem Know-How-Computer ist, ich springe mal kurz eins vor, ist, wie unglaublich simpel er ist jetzt im Vergleich zum Littleman-Computer. Also wir fanden jetzt vielleicht den Littleman-Computer einfach, aber der Know-How-Computer ist nochmal enorm reduziert, denn das sind alle Befehle. Der kann addieren, subtrahieren, eine Variable setzen, hat einen Jump-Befehl, also kann gucken, ob was null ist, und das war's. Das Spannende ist, auch das ist Turing-vollständig. Also damit lässt sich theoretisch jedes programmierbare Problem lösen. Mit deutlich mehr Aufwand natürlich. Und nochmal kurz zurück zur Ästhetik. Wir sehen hier einen Stift. Also man muss sich das so vorstellen, dass das lag wirklich so, ne, man hatte so ein Stück Papier, Pappe. Das ist der Computer. Der Stift sollte der Programmzähler sein. Also den hat man einfach so weitergezogen und man musste ja teilweise auch hin und her springen. Und rechts sind die Datenregister, in die man Streichhölzer reinlegen sollte. Also die Zahlen waren dann Streichhölzer und dann hat man damit gerechnet. Und der ist in deutscher Computergeschichte sehr beliebt, weil er auch einfach ja ein schönes Artefakt ist. Auch für den gibt es viele Simulatoren. Und der sticht eben dadurch heraus, dass er wirklich nochmal viel, viel einfacher ist. Ich würde jetzt aber, wenn ich jemandem Programmieren beibringen müsste, würde ich den Littleman-Computer verwenden und nicht den WDR-Computer, weil ich finde ihn dann doch ein bisschen zu minimalistisch. Also durch diesen extrem einfachen Befehlssatz wird es dann schon wirklich schwierig, bestimmte Probleme zu lösen. Aber es lässt sich alles lösen. Also hier finde ich spannender nochmal, wie das aber auch in den 80er Jahren nochmal aufgegriffen wurde, in einer Zeit, in der dann die Homecomputer auch schon da waren. Ne? Also da hat das auch nochmal einen anderen Sinn, dass das Ganze erschienen ist. Genau, hier sehen wir ein Additionsprogramm, das ist in Assembler notiert. Das findet sich, das glaube ich, vom Wikipedia-Eintrag. Also hier wird einfach genau, add register 2 to register 1. Das wird also gesprungen zur Zeile 4. Geguckt ist aktuell, haben wir aktuell eine 0. Der wird zu 2 gesprungen und es wird immer hoch und runter gezählt. Also wir haben einfach zwei Register mit Streichhölzern und wir nehmen mal eins weg und packen das rüber, so lange, bis das eine Register eine 0 hat und dann haben wir fertig addiert. So, also einfacher lässt sich dann nicht mehr addieren. Genau. So, dann noch ganz aktuelle Beispiele. Hier ist ein französischer Papiercomputer. Ich spreche ihn jetzt deutsch aus, M999. Das ist von GitHub, der Screenshot. Der ist aus dem Jahr 2018. Fand ich spannend. Also auch da werden wieder neue Papiercomputer definiert. Das ist halt vor allem eine Definition. Es gibt dann dort auch Bezug zum Little Man Computer. Also man merkt, die Historie wirkt da durch. Und sehr schön, aus dem Jahr 2022 gibt es einen Bohnencomputer. Also Bean Computing ist so ein Begriff, wo man sehr binär auf Papier mit Bohnen rechnet. Ich habe mir nicht genau angeguckt, jetzt wie es funktioniert, aber man hat ungefähr eine Vorstellung. Es gab auch so ein Video, wo dann so lauter Tassen waren, wo man dann, die Tassen waren die Register, wo man dann die Bohnen immer so rausnimmt. Spielerisch wurden die Papiercomputer auch nochmal vor allen Dingen in den 10er-Jahren aufgearbeitet. Das hier ist das Spiel Human Resource Machine. Da gibt es ein, zwei spannende Sachen. Also in dem Spiel bekommt man immer so Aufgaben. Da links sind Zahlen, das ist die Inbox, und dann bekommt man so Aufgaben wie wirf alle ungerade Zahlen weg oder sortiere die Zahlen ihrer Größe nach, und man hat, wir sehen das hier rechts, eine relativ einfache Programmiersprache, die eben auch so von abgearbeitet wird. Das Interessante, also erstmal, das Spiel macht wirklich Spaß tatsächlich, also das ist lustig gemacht, und man kriegt dann irgendwann mit, dass es da eben diese Vorläufer gibt. Interessanter Unterschied zu den bisherigen Papiercomputern ist, also zum Little Man Computer und Cardiac, dass das hier keine von Neumann Maschine ist, sondern das ist jetzt eine Harvard Maschine, weil wir haben ja plötzlich Datenbereich, also wir operieren auf Daten, und rechts haben wir unseren Programmierbereich, und die überschneiden sich auch nicht. Das fand ich ganz, ganz spannend, dass es hier diese Unterscheidung gibt. Und das findet man auch in der Beschreibung vom Hersteller des Programms. Also da gibt es so, da findet sich, glaube ich, auch der Begriff Harvard-Maschine. Also die wissen auch, was die da tun, worauf die sich referenzieren. Auch wenn das jetzt so ein ganz normal übers Spieleplattform erhältlicher Titel ist. Es geht aber auch technischer. Das hier ist das Spiel TES 100. Das stammt von Zectronix, die bekannt dafür sind, sehr programmierlastige Spiele zu machen. Der Inhalt des Spiels ist, man erbt einen kaputten Taschenrechner von früher, bekommt ein Handbuch dazu, das auch aussieht wie von damals, und der ist irgendwie kaputt, und man bekommt dann immer Aufgaben, den zu programmieren. Ich kann das jetzt nicht im Detail erklären, aber wir sehen hier verschiedene Speicherbereiche und haben hier so Akkumulatoren und programmieren dann in Assembler-Sprache. Und also der historische Bezug zu diesen Papiercomputern ist relativ eindeutig, wenn man sich das genau anschaut. Das macht wirklich Spaß, wird dann auch sehr kompliziert. Das Interessante ist dann an diesen Spielen, auch am vorigen, man kann sich dann auch messen mit anderen, in wie viel Programmschritten habe ich das zum Beispiel geschafft. Ja, da bekommt man dann Statistiken, vielleicht geht es ja dann doch noch mit 10 Zyklen weniger. So, also das ist die spielerische Aufarbeitung. Eine Buchempfehlung, falls sich jemand weiter mit dem Thema beschäftigen müsste. Das hier ist die einzige richtige Monographie zu Papiercomputern. Ich glaube, es hat auch ein Lehrer geschrieben, The Paper Computer Unfolded. Da geht es um den Little Man Computer, den Cardiac, den IPC. Die werden wirklich beschrieben, ein bisschen die Historie. Interessant ist, dass der nochmal einen eigenen Papiercomputer vorstellt, wo er sagt, es tut ihm leid, dass er den nicht beilegen konnte aus Kostengründen, wo er versucht zu abstrahieren, die verschiedenen Papiercomputer als sozusagen Meta-Papiercomputer. Ein sehr schönes Buch auf jeden Fall, wenn man sich damit beschäftigen will. Manchmal knirscht es ein bisschen, weil es nicht ganz wissenschaftlich historisch aufgearbeitet ist. Da muss man manchmal ein bisschen gucken. Also ich würde nicht alles sofort zitieren, sondern dann nochmal nachschlagen, ob die Daten vielleicht stimmen. Aber wirklich schön. Wenn man sich ansonsten mit dem Thema beschäftigen möchte, kann ich empfehlen, einfach um in das Thema reinzukommen, ganz platt, wie man das heutzutage macht, YouTube. Es gibt sehr, sehr schöne Videos auf YouTube, wo diese Papiercomputer gezeigt werden. Das links oben, auch wenn es nicht so aussieht, ist von einem Informatikprofessor, der mehrere Papiercomputer in einer sehr lustigen Art einfach vorstellt, das Ganze mit dem Taschenrechner eben diese Rechnung macht und aber eben auch aus informatischer Sicht das Ganze wirklich macht. Unten nur noch mal die Erinnerung, es gibt wirklich viele, viele Simulatoren. Auf GitHub findet man viele, aber auch wirklich auch einfach, wenn man den Namen des Papiercomputers eingibt, Simulator, würde man sehr viel finden. Und rechts oben, das ist nochmal wichtig, besonders auf der Plattform Instructables finden sich Replika dieser Maschinen, die man selber ausdrucken kann. Also die werden wirklich teilweise detailgetreu dort als Vorlagen angeboten, dass man die mit einem 3D-Drucker oder Lasercutter ausdrucken kann, wenn man vor allen Dingen diese haptischen Cardboard-Computer nochmal nachbauen will. Ich habe es probiert, ich habe leider nur einen Laserdrucker zu Hause, damit das war zu schlabberig, das wollte ich nicht mitbringen, das ging gleich kaputt. Aber mit etwas mehr Zeit kann man das Tatsache nochmal nachbauen und ich finde es ganz schön, weil mir geht es ja auch um diese Praktik, dass man dann wirklich merkt, was passiert da eigentlich, wenn ich das verschiebe, ja, also wenn man das nochmal nachempfinden will. Genau, das war es erstmal zu Papiercomputern. Ich hoffe, dass ich einen Eindruck geben konnte. Hier sind noch meine Kontaktdaten, falls es nochmal Fragen gibt, auch zu Quellen. Ich gebe die gerne raus. Da es jetzt kein wissenschaftlicher Vortrag war, wollte ich nicht alles direkt mit den Quellen untermauern, aber die sind alle da. Und jetzt bin ich offen für Fragen. Ah, okay.
Und damit müsste das unmöglich sein, so ein Cardboard-Computer auch ohne 3D-Drucker und Laser-Cutter.
Das ist ein guter Hinweis, ja genau, weil ich hätte lieber auf Karton ausgedruckt, dann wäre das besser gewesen. Ja, danke. Also der Hinweis war, für die es nicht gehört haben, dass man auch mit dem Laserdrucker versuchen kann, auf Karton auszudrucken. Genau, dann kann man es besser ausschneiden. Ja, sonstige Fragen? Hier. Mein Vortrag? Der Vortrag ist, also ich schreibe ja eine Doktorarbeit über Programmieren lernen in den 1960er Jahren. Dort habe ich ein Kapitel zu Papiercomputern, wo ich auf diese Fernsehserie hinweise. Da jetzt das Vintage Computing Festival war, hatte ich den Anlass, ich dachte, ich stell mal nicht wirklich Geräte vor, die ja unten ausgestellt werden, sondern wollte wirklich einfach Praktik mal vorstellen. Also das war jetzt wirklich für diese Runde vorbereitet. Genau. Ja. Was eine schwierige Runde ist, weil man weiß immer nicht, was ist die technische Voraussetzung. Ne? Das ist gerade, wenn es um Assembler-Programmieren geht. Ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt. Genau. Ja. Gut, dann danke ich. Ich hoffe, alle konnten ein bisschen programmieren in Assembler mit dem Littleman-Computer mitnehmen und vielleicht kann man das ja selber mal weiterempfehlen, wenn sich jemand einarbeiten will ins Programmieren, dass man es auch mit Papier tun kann. Dann danke ich. Ja?